Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr wohnt, fragt Hans-Jürgen Bartsch zu Beginn dieses Hörsaals. Viele kluge Köpfe haben sich schon seit der Antike damit befasst, wie denn wohl die ideale Stadt aussehen könnte. Eine solche also, in der sich die Menschen nicht nur wohlfühlen, sondern überglücklich sind. Heute geht's uns um Utopien und Dystopien beim Leben in den Städten.
Keine Stadt ist auf Erweiterung ihres Gebiets aus. Keiner von uns möchte freiwillig weiterhin in Mietskasernen leben. Die Lösung liegt also im Neubau. Man findet keine großen städtischen Utopien mit utopischen Gesellschaftsentwürfen. Verallgemeinert ausgedrückt möchte ich also um die Entwürfe einer besseren Welt sprechen. Die neue Stadt. Mit Vorrang für Autos als selbstverständliche Fortbewegungsmittel eines technikgläubigen Zeitalters.
Aljoscha Hofmann habt ihr da gerade gehört. Er ist Fellow an der TU Berlin und entführt uns jetzt in die Fantasiegemälde der Stadtutopisten. Von Platon über Thomas Morus bis Le Corbusier. Gesprochen hat er auf einer interdisziplinären Tagung der Universität Hildesheim, die vom 7. bis 8. Oktober 2016 veranstaltet wurde. Einiges war utopisch, wie etwa die Vorstellung, dass es den Bewohnern der Stadtstaaten so gut wie nur eben möglich ergehe. Andere waren dystopisch, etwa jene, dass außerhalb der Parlamente jeder die Klappe zu halten habe und ein todwürdiges Verbrechen begehe, wenn er es wagen sollte, sich zu politisch-gesellschaftlichen Fragen zu äußern. Vor Jahrhunderten beschäftigten sich die großen Denker damit, Städte frisch aus dem Boden zu stampfen. Doch wie sieht bei uns die Zukunft aus, wenn es fast nur noch darum geht, Städte zu erweitern? Mit beidem beschäftigt sich unser Stadtforscher und legt damit jetzt los.
Utopisch, dystopisch, Vision einer idealen Gesellschaft. Der doppeldeutige Titel dieser Tagung weist darauf hin, dass sich Visionen einer idealen Gesellschaft zwar explizit nur in einer Utopie, implizit natürlich aber auch als Dystopie darstellen lassen. Im Folgenden möchte ich heute allerdings über Utopien sprechen und mich auf Utopien konzentrieren, ohne dabei aus Zeitgründen auf die vielfältigen Definitionen und Merkmale einzugehen, bei denen es durchaus Streit gibt, was also genau eine Utopie sei. Verallgemeinert ausgedrückt möchte ich also um die Entwürfe einer besseren Welt sprechen, und diese beschäftigen die Verfasserinnen und Verfasser seit der Antike bereits bis heute: die Suche nach der idealen Form von Staat, Gesellschaft, Land und Stadt. Utopien stellen sich als komplexe Gebilde dar, die sich nicht auf einen Einzelaspekt beschränken, sondern die Verquickung der genannten Aspekte Staat, Gesellschaft, Raum praktizieren. Der ideale Staat, wie er von Platon bereits im 5. Jahrhundert vor Christus in Der Staat formuliert wurde, organisiert somit nicht nur die Verwaltung, sondern entsprechend auch das gesellschaftliche Miteinander durch Regeln in vielfältigen Bereichen, etwa der Bildung, beim Eigentum oder dem Herrschaftssystem. Ich referiere dazu auf die Philosophenkönige, die als die Herrscher eines solchen idealen Staats fungieren sollten. Wenig später fügte Platon in seinem Werk Die Gesetze auch einen Idealstadtentwurf hinzu. Und ich zitiere: Dabei muss die ganze Stadt kreisförmig auf erhöhten Punkten angelegt werden, sowohl der Sicherheit als auch der Reinlichkeit wegen. Und zur Befestigung, die er an sich ablehnt, schreibt er weiter, Zitat: Wenn aber doch durchaus eine Mauer da sein soll, so gebe man von vornherein den Privathäusern eine solche Anlage, dass die ganze Stadt gleichsam eine Mauer sei und alle Häuser durch ihre gleichartige Lage und Gestalt nach der Straße zu eine Schutzwehr bilden. Wird dies schon für den Anblick nicht unangenehm sein, wenn so die ganze Stadt das Aussehen eines einzigen Hauses hat? So wird es namentlich die Bewachung derselben erleichtern und so in jedem Betracht für ihre Sicherheit vortrefflich sein. Zwei Aspekte stechen in diesem städtischen Entwurf hervor, die für das damalige Griechenland ungewöhnlich sind. Zum einen die ungewöhnliche kreisrunde Form der Stadtanlage und zum anderen die Gleichheit der Häuser. Zudem bestimmt Platon im Weiteren die Anzahl der Parzellen und damit der Bewohner der idealen Stadt, wobei hier wie bei späteren Utopien nur die mündigen Bürger gezählt werden. Also das heißt, Knechte, Sklaven und andere rechtlose Gruppen finden keine Beachtung, haben selbstverständlich aber natürlich auch Raum innerhalb bzw. an den Rändern dieser Städte. Betrachtet man die beiden Werke Platons also zusammen, so wird die notwendige Einheit von Staat und Stadt oder weiter gefasst Herrschafts- und Gesellschaftssystem sowie gebaute Umwelt deutlich. Wo sonst sollte eine ideale Gesellschaft existieren, wenn nicht in der dazu passenden idealen Umgebung, einer von Menschenhand geformten idealen Gestalt? Viele Jahrhunderte nach Platon, im Jahr 1516, also vor 500 Jahren, erschien dann im Dezember das Werk, die Erzählung Utopia von Thomas Morus, die den Begriff Utopie und das Genre der literarischen Utopie bis heute prägen sollten und natürlich auch Anlass dieser Tagung sind. Morus selbst war sich allerdings bewusst, dass er keineswegs der Erfinder der Utopie oder der utopischen Erzählung war. Vielmehr bezieht er sich bei seiner Erzählung direkt auf Platon und dessen Idealvorstellung. Er geht soweit auf die Themen kein Privatbesitz etwa ein und geht soweit, dass er in seinem Utopia Platons Idealvorstellung verwirklicht sieht. In Morus Utopia verschwimmen Gesellschaft und gebauter Raum. Er beschreibt die Form des gesellschaftlichen Umgangs, der Herrschaftsform, der moralischen wie sonstigen Regeln. Insgesamt weniger Regeln, dafür sehr rigide. So gehört etwa in Utopia die Religionsfreiheit, obwohl es eine Mehrheitsreligion gibt, wie selbstverständlich dazu, wie aber auch das Fehlen von Privateigentum oder die Tatsache, dass die Bewohner der Stadt alle 10 Jahre per Los ein neues Haus zugewiesen bekommen. Die Produktion in Gewerbe und Landwirtschaft dient in Utopia nicht der Profitmaximierung, sondern in erster Linie der auskömmlichen Schaffung von Gütern und Nahrungsmitteln für alle. Demgegenüber steht, zumindest aus heutiger Sicht gesehen, und das ist vielleicht auch die etwas unfaire Interpretation von Utopia, die Schattenseite seines Entwurfes. So ist es unter anderem außerhalb des Senats oder der Vollversammlung über allgemeine Angelegenheiten zu beraten, bei Todesstrafe verboten. Man muss jetzt dazu sagen, dass diese Bestimmung eine tyrannische Unterdrückung des Volkes und eine Änderung der Verfassung durch eine Verschwörung der Bürgermeister oder je nach Übersetzung der Fürsten oder Herzöge und der Traniboren gewählter Volksvertreter erschweren soll. Weiterhin schafft Morus bei weitem nicht die Klassenunterschiede ab. Zwar leben die Utopier das glücklichste und zufriedenste Leben, das man sich vorstellen kann, aber auch bei ihnen gibt es rechtlose Sklaven, zumeist straffällig gewordene Utopier selbst, denen man allerdings Goldketten und Goldringe anlegt, denn Gold und andere Edelmetalle werden in Utopia verachtet. Es ließen sich noch viele andere Aspekte anführen, das stark patriarchalisch orientierte Gesellschaftsbild oder die massive Einschränkung der Bewegungsfreiheit für jede Bewegung außerhalb seines Stadtquartiers, braucht man eine Art Reisegenehmigung durch einen ältesten Obervorstand der Familien bzw. noch darüber hinausgehen. Betrachtet man also die ganze Erzählung, so zeigen sich viele Merkmale, die viele Utopien ein. Vereinfachung und besonders Vereinheitlichung erzeugen ein universal einsetzbares Konstrukt. Immer gleiche Städte, bei Morus 54 an der Zahl, soweit möglich ungeachtet der örtlichen und natürlichen Gegebenheiten, gepaart mit teils rigiden Regeln und starken Hierarchien, versprechen die ideale Gesellschaft. Diese ist zugleich ideal, ja perfekt, wie unveränderlich. Was folgende Aussage unterstreicht, bezogen auf die Städte, schreibt er: Keine Stadt ist auf Erweiterung ihres Gebiets aus. Nimmt man die Doppelbedeutung des lateinischen Idealis hinzu, also der Idealstadtentwurf, zum einen im Geiste erdacht und zum anderen im höchsten Grade perfekt und damit nicht mehr veränderungsbedürftig, so lassen sich die Unterscheidungen des Soziologen Karl Mannheims zwischen Ideologie und Utopie hinzuziehen und nutzen, um Utopien, wie sie Morus auch vollführt, spätestens in ihrer Realisierung als Ideologien zu enttarnen. Laut Mannheim ist Ideologie immer der Ausdruck der Legitimationsstrategie der herrschenden Gruppe, währenddessen Utopie das Denken der unterdrückten Gruppen ist. Die Ideologie beruht damit auf dem bestehenden Machtverhältnis, ist die politische Idee des vorherrschenden Systems. Sie ist somit reaktionär und statisch, da sie am Halt dieser Machtverhältnisse interessiert ist. Die Utopie hingegen steht im Widerspruch zum bestehenden System und kann somit als dynamisch und progressiv bezeichnet werden. Bei Morris zeigt sich, dass das verwirklichte Utopia alle Anzeichen einer Ideologie trägt, die seinen utopischen Charakter verliert. Die Städte und Schichten, wie auch die Herrschaftsverhältnisse in Utopia, sind festgeschrieben, starr, und die wenigen rigiden Regeln dienen dem Erhalt der Verhältnisse. Es handelt sich also im übertragenen Sinne bei Utopia auch um einen, und das ist jetzt wirklich übertragen, Zustand der Schönheit, wie ihn beispielsweise Leon Battista Alberti bezeichnet. Schönheit ist eine bestimmte gesetzmäßige Übereinstimmung aller Teile, was für immer einer Sache, die darin besteht, dass man weder etwas hinzufügen noch etwas hinwegnehmen oder verändern könnte, ohne sie weniger gefällig zu machen. Ohne Realisierung bleibt Morris Utopia natürlich eine Utopie nach Mannheim. Das zeigt auch sehr deutlich die Anlage des Buchs mit dem ersten Teil, der eine Kritik an den vorherrschenden Zuständen des Englands um die Zeit präsentiert. War Morris selbst Staatsmann, Gelehrter und Autor, so zeigt sich im 15. und 16. Jahrhundert ein Wandel bei der Autorenschaft von städtischen Utopien ab. Wir erinnern, Platon als Philosoph ist ein klassischer Vertreter eigentlich der literarischen Utopien. Waren es bis zur Renaissance vorwiegend Gelehrte, Schriftsteller und Philosophen, so steigt mit der Veränderung des Architektenberufs auch der Anspruch der Architekten, die universalen Regeln und Beschaffenheiten des Universums zu kennen und damit ihr Auftreten als Entwerfer von Utopien. Das Aufkommen des Buchdrucks, der Mathematik und die Entwicklung des Reichsbretts entfernten den Architekten dabei weiter vom Ort des Bauwerks und erlaubten ihm den Rückzug in das Abstrakte. In Albertis Werk Momus, der Fürst, findet sich eine Passage, die diesen Anspruch auf die Vorherrschaft der Architekten als Entwerfer von Utopien belegt. Das von aus dem Himmel verstoßenen Momus, Sohn der Göttin der Nacht Nyx, auf der Erde erzeugte Chaos, soll von Jupiter durch eine neue Ordnung beseitigt werden. Das ist die Kerngeschichte des Buchs. Jupiter wendet sich ohne Erfolg an die Philosophen, findet aber keine befriedigende Antwort auf eben diese neue Ordnung. Und als Jupiter die verkommene Welt besucht, betritt er ein bestehendes Theater und klagt im Augenschein der Architektur still über seine, und ich zitiere, Dummheit, weil er sich anstatt an den Baumeister eines so außerordentlichen Werkes an die Philosophen gewandt hat, um mit ihrer Hilfe den Plan für eine neue Welt zu entwerfen. Also Alberti ist sich sicher, der Architekt ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um die gebaute Umwelt und die idealen Vorstellungen davon geht. Besonders seit der Renaissance steigt dann auch die Zahl an idealen Stadtentwürfen. Ein frühes Zeugnis ist ein Idealstadtentwurf von Leonardo da Vinci. In seinem Entwurf trennt da Vinci die Stadt entsprechend der dort lebenden sozialen Klassen. Eine elegante obere Ebene aus Arkaden und Palästen ist den vornehmen Personen vorbehalten. Fahrzeuge und die gewöhnlichen Menschen hingegen bewegen sich auf der unteren Ebene. Die begrenzten ökonomischen und politischen Mittel der Zeit erlaubten nicht die Umsetzung dieser Utopien. Einzelne Gebäude und städtebauliche Ensemble wurden jedoch nach diesen Vorstellungen realisiert, etwa das Gebäude der Prokuratien auf dem Marktplatz in Venedig. In den folgenden Jahrhunderten veränderten besonders militärische Überlegungen das Aussehen der Idealstadtentwürfe. Der Plan von Palmanova von 1597 zeigt eine solche ideale Anlage und diese lässt sich auch bis heute ablesen. Solche Orte sind natürlich qua Gestalt auch Form der darin stattfindenden gesellschaftlichen Tätigkeiten. Insofern der gebaute Raum zu einem gewissen Grad hier sozusagen über nunmehr 500 Jahre fast, noch nicht ganz, aber 400 Jahre, auch sozusagen in fast gleicher Form prägend. Ein entscheidendes Merkmal der Utopien betrifft aber vor allem den Umgang mit dem Bestand. Als Kritik am Bestehenden erarbeitet, ist eben jener Bestand aus Sicht der Utopisten nicht mehr zu retten. Die Lösung liegt also im Neubau. Besonders in der neuen Welt, dem aus Sicht seiner Entdecker quasi jungfräulichen Amerika, lässt sich daher gut erkennen, wie sich ideale Vorstellungen entwickelten und real verbreiteten. Eindrucksvoll zeigt dies der Plan der 7 Reihen mit Townships, ein Entwurf von W. Barker aus dem Jahr 1796 und soweit möglich in Negierung der vorhandenen natürlichen und landschaftlichen Gegebenheiten. Tatsächlich hat sich das Raster in Amerika zumindest in den Städten durchgesetzt, lässt man dem einem späteren Leitbild entsprungenen und organischen Formen folgenden Sprawl hier mal außer Betracht, dem Teppich an Einfamilienhaussiedlungen, sieht man, dass das Schachbrettmuster 1785 festgeschrieben nicht nur eine Ordnung des Raums war, sondern auch den gesellschaftlichen Vorstellungen Thomas Jefferson entsprach, der sich die ideale Gesellschaft als Repräsentation einer weißen männlichen Grundbesitzerschicht, die auch alleinig über das Stimmrecht verfügten, darstellte. Und die gleiche Aufteilung des Grund und Boden als sozusagen gesellschaftliche Repräsentanz der eigenen Stellung in sich tragen. Anders als in Amerika, dem aus damaliger westlicher Sicht unberührten Kontinent, stellen sich die Verhältnisse in Europa natürlich gänzlich anders dar. Hier war der Bestand vorherrschend. Immer wieder aber gab es etwa vor dem Hintergrund gewaltiger Katastrophen, und auch da sieht man sicherlich, Krisen und Zeiten der Umbrüche sind oftmals die Blütezeiten großer Utopien, Entwürfe für neu geordnete Städte. Etwa der Entwurf von Richard Newcourt für einen komplett geordneten Wiederaufbau der Stadt London von 1666, die Stadt London in diesem Entwurf nicht mehr wiederzuerkennen. Diese ablehnende Haltung einem chaotischen und unreformierbaren Bestand gegenüber wird im Folgenden noch öfters auftreten. Man könnte jetzt auch noch unzählige weitere Idealstadtentwürfe zeigen, die dies im Bild präsentieren, darauf möchte ich allerdings verzichten. Besonders aber mit dem Beginn der Industrialisierung entsteht eine ganze Reihe neuer und vor allem auch sozialistisch geprägter Utopien, zumeist von Philanthropen getragen, etwa gut gestellten Industriellen wie dem Engländer Robert Owen, der angesichts der unwürdigen Verhältnisse seiner Zeit und in den eigenen Fabriken aus moralischen und humanitären Beweggründen Modellgemeinschaften entwarf, die in Anlehnung an die Ideen des französischen Sozialisten Charles Fourier und seiner Ideen standen und diese in realen Siedlungen versuchte umzusetzen. Diese Phalansterie oder Phalanstere, die Charles Fourier entwarf, sind gemeinschaftliche und landwirtschaftliche Wohnformen, ein großes Gebäude, was die Gesellschaft im Internen gliedert, mit einem Flügel für Gäste, einem Flügel für die Bewohner, Gemeinschaftsräumen im Zentralen, optimalerweise mit 1620 Bewohnern, und damit einige der doch recht strengen Regeln vielleicht den Bewohnern hier leichter fallen zu akzeptieren, mit freier Liebe. Owen versuchte seine Ideen einer idealen Gesellschaft und idealer Modellgemeinschaften später in den USA zu verwirklichen und gründete dort 1825 die Siedlung New Harmony, die aber ebenso wie ein späterer Versuch, die ideale Gemeinschaft zu gründen, scheiterten. Hervorzuheben ist, dass der bei diesen kleineren Projekten von um die Zeit rum in der Regel bis zu 5000 Einwohnern zugrunde liegende Sozialismus von Marx und Engels scharf kritisiert wird. Und so schreiben sie denn im Kommunistischen Manifest dazu: Sie, also mit Sie sind die Urheber und besonders die Schüler eines solchen und wie Marx und Engels ihn nennen, kritisch-utopischen Sozialismus gemeint. Sie träumen noch immer die versuchsweise Verwirklichung ihrer gesellschaftlichen Utopien, Stiftungen einzelner Phalanstere, Gründung von Home-Kolonien, Errichtung eines kleinen Ikariens, Duodez-Ausgabe eines neuen Jerusalems und zum Aufbau all dieser spanischen Schlösser müssen sie an die Philanthropie der bürgerlichen Herzen und Geldsäcke appellieren. Marx und Engels gehen dabei so weit, besonders den Schülern dieser Utopisten, die Gründung reaktionärer Sekten vorzuwerfen. Zitat: Ein Vorwurf, der angesichts der strengen gesellschaftlichen Regeln nicht ganz von der Hand zu weisen ist, wie ich meine. Ungeachtet der massiven Bevormundung der Bewohner dieser Entwürfe und Modellsiedlungen muss man diesen utopistischen Sozialisten allerdings auch zugutehalten, dass sie sich neben der Realisierung ihrer utopistischen Ideen durchaus und ganz praktisch für die Veränderung der Lebensbedingungen der Zeit eingesetzt haben. So verbot Owen in seinen eigenen Werken in Schottland schon 1800 die Kinderarbeit vor dem 13. Lebensalter, führte einen 10-Stunden-Tag ein und ließ für seine rund 1000 Arbeiter Schulen und Einkaufsläden errichten. Doch noch einmal zurück zur Botschaft der Utopien. Dass der Bestand unverbesserlich ist und die Städte daher neu errichtet werden müssen, diese Darstellung sendet bis heute eine fatale Botschaft für unsere Städte. Sie diagnostiziert unseren Städten eine tödliche Krankheit. In ihnen ist keine bessere Gesellschaft möglich. Zum Albtraum wird die Utopie daher, wenn ihre vereinfachten Vorstellungen real über unsere Städte hereinbrechen. Und wohl keine städtebauliche Vision vor ihr hat die vorhandene Stadt so radikal vernichtet wie die aufgelockerte und gegliederte Stadt, die durchgrünte Stadt von morgen mit ihrer Funktions- und Verkehrstrennung, die ab der Zwischenkriegszeit als fortschrittliche Lösung für die ideale Gesellschaft proklamiert wurde. Der Architekt Bruno Taut etwa war ebenso davon überzeugt, dass die kapitalistischen Städte nicht zu retten seien wie viele seiner Zeitgenossen. Sein Zeichnungsband Die Auflösung der Stadt, und er wählte hier einen sehr langen Titel, oder Die Erde, eine gute Wohnung oder auch Der Weg zur alpinen Architektur von 1920 lehnt sich dabei an die Vorstellung von Gustav Landauer an, der in seinem Aufruf zum Sozialismus von 1911 eine Gesellschaft aus ländlichen Kommunen entwarf. Tauts Zeichnungen weisen daher den Weg zur Erreichung dieser Utopie auf. Und hier ist die erste Zeichnung, der Zerfall der Städte mit dem Subtext: Lasst sie zusammenfallen, die gebauten Gemeinheiten, Steinhäuser machen Steinherzen. Während am unteren Bildrand undeutlich zu lesen ist: Nun blüht unsere Erde auf, und einen Eindruck der neuen Strukturen zeigt. Das Resultat erinnert mit seiner an organisch an Verbindungswegen gelegenen Gemeinschaften stark an aktuelle Bilder von Sprawl, der durch Autobahnen erschlossen wird. Urbanität, wie wir sie heute wieder in unseren Städten schätzen, ist hier nicht möglich. Tauts Vision kann somit als Vorläufer einer ganzen Reihe von Entwürfen gesehen werden, die anfangen, die Stadt zu gliedern, um das gewachsene Chaos aufzulösen und zu beherrschen. Zwei interessante Entwürfe stellen zum einen der 1925 erstellte und berühmt-berüchtigte Plan Voisin von Le Corbusier für Paris dar, der immer gleichförmige, gewaltige Hochhäuser im Stadtzentrum von Paris platziert. Der Entwurf von Le Corbusier, der infolge seiner früheren Idealstadtentwürfe steht, basiert auf dem Glauben, durch Serienfertigung, Gleichheit und den neuen Möglichkeiten der Fortbewegung die Gesellschaft von morgen zu beherbergen. Dabei unterscheidet Le Corbusier jedoch zwischen den luxuriösen Maisonette-Wohnungen in den Türmen im Zentrum für die intellektuelle und wirtschaftliche Elite und Gartenwohnungen in den Außenbezirken für die Arbeiter. In dieser Axonometrie, die einigermaßen den Schnitt durch die verschiedenen Bereiche der Stadt von der Innenstadt zu den Außenbezirken zeigt, andeutet. Aber auch der Entwurf von Ludwig Hilbersheimer für Berlin geht ähnlich brachial mit der bestehenden Stadt ins Gericht. Er ist durch einen Besuch Hilbersheimers im Büro von Le Corbusier inspiriert und entwirft einen zwar etwas anders aussehenden, aber nicht weniger erschreckenden Entwurf. Gut 40 Jahre später korrigiert sich Hilbersheimer allerdings in einer Schrift und resümiert über seine Vision, hier in die Friedrichstraße in Berlin gesetzt, unweit des Gendarmenmarkts. Zitat, es war nicht die Absicht dieser Studie, das architektonische Problem der Stadt zu lösen. Sie war lediglich ein Versuch, die technische Lösung des Verkehrsproblems zu finden. Dieses Ziel wurde erreicht. Aber um welchen Preis? Als Ganzes gesehen war das Konzept dieser Hochhausstadt bereits als Gedanke falsch. Das Resultat war mehr eine Nekropolis als eine Metropolis, eine sterile Landschaft von Asphalt und Zement, unmenschlich in jeder Hinsicht. Leider haben wir es nicht immer mit solchen Einsichten zu tun. Wir arbeiten aber daran kritisch, und ich denke, das tut auch diese Tagung, Utopien zu hinterfragen und auszuloten, was utopisch wertvoll und was vielleicht doch eher nicht zur Verwirklichung geeignet ist. Damit ist noch einmal explizit das Thema aufgerufen, das so zentral über Jahrzehnte die Ideen und Träume der Stadtplaner und Architektin dominierte, der Verkehr und ganz besonders die Möglichkeiten des Automobils, welches den modernen Menschen befreien sollte. Das Automobil, anders als alle vorher dagewesenen Verkehrsmittel, entkoppelte städtische Strukturen und ihre Anbindung an zentrale Verkehrsmittel wie die Eisenbahn oder die Straßenbahn. Aber auch anders als der Autobus muss sich das individuelle Verkehrsmittel Auto nicht an vorgegebene Strecken oder Zeitpläne halten und ermöglicht die beispiellose Zersiedelung unserer Landschaften. Die Ideen dieser zerstörerischen Linie der modernen Stadtplanung sind in der Charta von Athen gebündelt und proklamieren die Trennung von Wohnen, Freizeit und Arbeiten. Und um dieses Idealbild der neuen Stadt auch den Bewohnern der noch bestehenden Städte näher zu bringen und sie davon zu überzeugen, möchte ich zwei Blätter des Zeichners Oswin von 1957 zeigen, die im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 1954-57 für das Berliner Hansaviertel veröffentlicht wurden. Das erste Blatt bescheinigt der alten Stadt, wie schon andere Utopien, keine Zukunft. Keiner von uns möchte freiwillig weiterhin in Mietskasernen leben. Und in einer anderen Broschüre des Berliner Senats zu Interbau heißt es noch etwas schärfer, Zitat, mit unverbesserlichen Neandertalern kann sich die neue Straße nicht abgeben. Wer ein Ziel hat, soll im Auto sitzen, und wer keines hat, ist ein Spaziergänger und gehört schleunigst in den nächsten Park. Das zweite Blatt zeigt den Entwurf für die Stadt von morgen. Diese Utopie, die vielerorts zumindest in Teilen Realität wurde, und entlarvend ist auch hier schon der Name, die neue Stadt, mit Vorrang für Autos als selbstverständliche Fortbewegungsmittel eines technikgläubigen Zeitalters. Inzwischen herrscht weitgehend Einigkeit, dass die utopischen Vorstellungen der stadtplanerischen Moderne und besonders die Ergebnisse der Umsetzung uns auf den Holzweg gebracht haben. Welche Utopie ist also die nächste? Welcher Gesellschaftsentwurf liegt ihr zugrunde und welcher Räume bedarf sie? Spätestens seit den 1990er Jahren heißt das große Leitbild in Deutschland nachhaltige Stadt. Auch wenn bereits 1972 im Bericht des Club of Rome Grenzen des Wachstums das Thema prominent gesetzt wurde. Die weltweiten Herausforderungen des Klimawandels zwingen uns mit immer steigendem Druck bis 2050 CO2-neutral zu werden. Schaut man nun aber nach den großen Utopien für diesen Weg, so muss man zumindest in Deutschland fürchten, enttäuscht zu werden. Die Entwürfe für sogenannte Ökostädte oder Eco-Cities finden sich fast ausschließlich in den Regionen der Welt, in denen das rasante Bevölkerungswachstum die Regierung zwingt, neue Städte für Millionen zu bauen. Schaut man sich die verschiedenen Vorzeigeprojekte jedoch an, so dürfen Zweifel aufkommen, ob die ambitionierten Projekte ihre Ziele erreichen. Noch immer nicht fertig und isoliert entsteht derzeit die Ökostadt Masdar im Emirat Abu Dhabi. Energetisch hocheffizient geplant, ohne private Automobile, mit einem unterirdischen Verkehrssystem, will sie eine Vorstellung der neuen Stadt liefern. Das Erdgeschoss sozusagen ist dem Fußgänger und dem Fahrrad bei 40 Grad zugewiesen und vorbehalten. Als Grund für die derzeit zögerliche Umsetzung wird offiziell die Anpassung an neue Technologien genannt. So war das erste System für die Verkehrsversorgung der Bevölkerung bereits in der Planungsphase überholt und es wird jetzt durch ein neueres ersetzt. Kritiker nennen aber eher die Planungsunsicherheiten infolge der autokratischen Landesführung und die Finanzkrise als Hindernisse. Andere Kritiker wiederum werfen dem Gesamtprojekt zudem Etikettenschwindel vor. Da hier die Energiereduzierung den Handel mit sogenannten CO2-Reduktionszertifikaten erlaubt. Die Emissionen an anderer Stelle also von den Käufern dieser Zertifikate wieder emittiert werden dürfen. Zudem beruht die Berechnung der Zertifikate auf einer vergleichbaren, nicht energetisch effizient gestalteten Stadt in der Region, die zwangsläufig aufgrund des Klimas einen besonders hohen CO2-Ausstoß hat, von derzeit, also die letzten Zahlen, um 28 Tonnen CO2 pro Einwohner pro Jahr. Der Fertigstellungstermin für Masta ist inzwischen von 2016 auf 2025 verschoben worden und auch anderen Projekten geht es ähnlich. Sie laufen eher schleppend ihren Zeitplänen hinterher. Ist das große Zeitalter der Utopien also beendet, wie der Philosoph, Politologe und Soziologe Herbert Marcuse schon 1967 auf einem Vortrag des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds an der Freien Universität Berlins argumentierte. Zitat: Aber es gibt meiner Meinung nach ein gültiges Kriterium für die mögliche Realisierung, nämlich wenn die materiellen und intellektuellen Kräfte für die Umwälzung technisch vorhanden sind, obwohl deren rationale Verwendung durch die bestehende Organisation der Produktivkräfte verhindert wird. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir heute in der Tat von einem Ende der Utopie reden. Marcuse sprach sich damit allerdings mehr für ein Ende der Definition aus, die Utopie als unmöglich zu realisierendes Projekt gesellschaftlicher Umwälzung versteht und weniger für ein Ende utopischen Denkens an sich. Abgesehen von Neustadtentwürfen, heute zumeist eine Antwort auf die Fragen des Klimawandels, ist es jedoch still geworden. Man findet keine großen städtischen Utopien mit utopischen Gesellschaftsentwürfen. Als ein Grund hierfür kann angeführt werden, dass es heute weniger um die Form der Stadt und des Urbanen geht, als verstärkt um Fragen der Ökonomie und des Zusammenlebens. Das Aufkommen der Sharing Economy etwa ist dabei für die einen die Verwirklichung eines Traums, für die anderen ein Albtraum. Verstehen Sie dies nicht als eine Form der Teilhabe, dem Wandel von Besitz zum Zugang, wie der Soziologe und Ökonom Jeremy Rifkin es beschreibt, sondern als Auswuchs einer noch perfideren Spielform kapitalistischer Ausbeute. So schreibt der Philosoph und Kulturwissenschaftler Byung-Chul Han etwa 2014, sich deutlich von Rifkin distanzierend: Im Gegenteil, die Sharing-Ökonomie führt letzten Endes zu einer Teilkommerzialisierung des Lebens und sozusagen aller bis heute nicht vorhandenen kommodifizierten Bereiche. Als Utopien präsentieren sich heute die Recht auf Stadtbewegung in Anlehnung an Henri Lefebvre und das damit eingehende Aufkommen einer Stadt von unten Bewegung. Es geht dabei nicht mehr um das Schaffen neuer Städte, sondern um die Anpassung der heutigen Städte an die Anforderungen von morgen. Mal revolutionärer mit der Forderung nach einem gänzlich anderen wirtschafts- und politisch-gesellschaftlichen System, meist jedoch konservativer in Form von arrivierten Organisationsformen im bestehenden Machtgefüge, etwa Genossenschaften, die als Garanten einer gerechteren Welt in den vergangenen Jahren einen deutlichen Aufmerksamkeitsvorsprung verzeichnen konnten. Es sind Projekte wie die vielen Stadtgärten und andere Formen der Raumeroberung, die derzeit die Vision für eine bessere, ideale Gesellschaft erproben, sich dabei aber zumeist wenig revolutionär für einen aggressiven Umsturz einsetzen, sondern vielmehr kontinuierliche und unter anderem auch politische Arbeit leisten, um die bestehenden Systeme zu optimieren und womöglich zu verändern. Wie schwierig heute die Darstellung einer überzeugenden Utopie ist, zeigt ein stark an die Karl-Marx-Allee erinnerndes städtebauliches Ensemble und ein Turm im Hintergrund, der an den Berliner Fernsehturm erinnert, von einer futuristisch anmutenden Struktur durchzogen, welche vom hängenden Garten bis zur Shopping Mall alles sein könnte. Weiterhin stark begrünte Fassaden und einen durch Büsche und Sträucher völlig verunklarten Straßenraum, in dem sich Menschen und scheinbar schwebende Kapseln bewegen. Das Bild erinnert eher an eine Fortschreibung der Gartenstadtideen Ebenezer Howells mit heutigen Technologien, die Verbindung von Stadt und Land zum gemeinsamen Guten. Wobei man deutlich sagen muss, dass Howards Utopie und Zeichnung und wie auch die verschiedenen Realisierungen seines Entwurfs im Gegensatz zu diesem Bild einen relativ klaren, durchgrünten Stadtraum zeigen. Ein dreijähriges Forschungsprojekt an der Universität von Washington mit dem Titel Now Urbanism kam unterdessen zu dem Schluss, Zitat, dass der Schlüssel für die Stadt der Zukunft im Heben der Potenziale der gegenwärtigen Stadt liegt. Der Umbau der Stadt von heute bleibt ein gigantisches Umfang, das sowohl Mut wie auch einiges an Pragmatismus erfordert. Sowohl auf Seiten der Nutzer wie der Stadtverwaltung, aber auch aller sonstigen Akteure in der Stadt. Allen voran kämpft sicherlich die Automobilbranche derzeit um ihren Platz in der heutigen Stadt von morgen. Im Zuge der Vernetzung und Digitalisierung drängen aber zunehmend auch neue Akteure, etwa mit Lösungen von Smart Cities, in die Städte und damit auch in die Lösung der Probleme von heute sowie in die Erschließung neuer Märkte in den Städten. Der Journalist Hanno Rauterberg beschreibt in seinem aktuellen Buch, und mit diesem Zitat möchte ich schließen fast, wir sind die Stadt, urbanes Leben in der Digitalmoderne, dass die utopischen Ambitionen der digital modernen Menschen sich gewandelt haben. Jetzt, ich zitiere, die Welt braucht nicht neu erfunden zu werden, so das Credo. Es reicht, sie hier zu reformieren, dort zu ergänzen und stets im Kleinen mit dem Großen zu beginnen. War die klassische Moderne von der absoluten Machbarkeit überzeugt, so träumt die digital moderne nicht von Erlösung und kann sich eine final beglückte Gesellschaft nicht vorstellen. Wenn überhaupt, hofft sie auf eine Welt 2.0 oder 3.0, auf optimierte Versionen des Bestehenden, der selbstverständlich weitere Visionen folgen werden. Auch wenn der bei Rauterberg anklingende Vorwurf der Visionslosigkeit gerechtfertigt scheint, so ist dies alleine der Erkenntnis geschuldet, dass es weniger die gebaute Umwelt und deren Form ist, die eine bessere, gerechtere Umwelt verhindern. Vielmehr liegt der Schlüssel zu einer ideellen Gesellschaft, zumindest aus einer zugegeben recht eingeschränkten westlichen Sicht, in der Art, wie wir zukünftig in unseren Städten zusammenleben wollen und interagieren. Ob wir uns im Glauben an den universellen Wettbewerb und das Durchsetzen der Stärksten gegenseitig Fallstricke spannen, der Erfolg bei jedem Einzelnen in der Anwendung seiner kreativen Fähigkeiten liegt, oder ob wir im Glauben an eine solidarische Gesellschaft neue, wie auch bewährte Formen des Füreinander-Sorgens entdecken und umsetzen und uns etwa an der großen Herausforderung der Teilhabe und Beteiligung abarbeiten möchten. Ein wenig utopisches Denken sollte also durchaus erlaubt sein und findet sich heute auch noch, allerdings nicht mehr in ortslosen, repetitiven Visionen neuer Städte mit starren Benimmregeln, deren Realisierung und Umsetzung im besten Fall einer Art gemäßigter Diktator bedarf, der mit starker, aber wenn auch zugleich weiser Hand und gerecht entscheidet, was das Beste für das Volk sei. Damit möchte ich schließen. Vielen Dank.
Albträume und Träume des Städtebaus. Darüber berichtete uns der Urbanistiker Aljoscha Hofmann von der Technischen Universität Berlin. Das historische Ziel einer idealen Stadt sendet für ihn, wie wir gehört haben, eine abstruse Botschaft aus. Die, dass unsere Städte todkrank sind. Apropos todkrank. Sowas gibt's morgen nicht in unserem Hörsaal. Dann sind wir kerngesund. So gesund, dass wir das Geheimnis vom ewigen Leben miteinander kennenlernen. Tolles Thema, oder? Auch diese Utopie stand auf der Agenda der Tagung der Uni Hildesheim.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.